Ich möchte euch zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen, die habe ich vor 2 Wochen ungefähr oder vor 3 Wochen habe ich die auf dem Weg zur Arbeit gehört in einem Podcast und habe mir gedacht, hey, die passt doch sehr, sehr gut zu diesem Thema. Und zwar war eine alte Frau mit ihrer Enkelin, die waren zusammen in einem Zug unterwegs und in demselben Abteil dort, wo sie gesessen sind, war eine dunkelhäutige Frau. Und der Enkelin ist irgendwann aufgefallen, dass ihre Oma diese dunkelhäutige Frau die ganze Zeit anstarrt. Richtig penetrant starrte die ganze Zeit auf diese Frau. Und das war ihr unangenehm, weil sie gedacht hat, okay, sie hat vielleicht irgendein Problem damit, dass diese Frau eine dunkle Hautfarbe hat. Und irgendwann, weil sie natürlich auch das Gefühl gehabt hat, dass das den anderen Leuten dort in dem Abteil auch aufgefallen ist, hat sie zu Oma gesagt, du Oma, jetzt hör doch bitte auf, diese Frau anzuschauen, die hat anzustarren, die hat ja nichts getan. Und die Oma hat gesagt, tut mir leid, aber das kann ich nicht, weil ich habe in meinem Leben noch nie eine Frau gesehen, die so wunderschön ist wie diese. Ich muss sie einfach bewundern. Also das, was nach außen getragen wurde von dem Verhalten dieser Frau, war etwas ganz anderes, was in Wirklichkeit ihre Beweggründe war. Sie fand diese Frau so schön, aber ihre Enkelin hat gedacht, sie hat ein Problem mit ihrer Hautfarbe und starrt sie aus Verachtung an. Und so ist es ganz oft, dass wir Menschen uns unsere Gedanken machen, wenn wir die Taten von anderen Menschen sehen, dass wir uns Gedanken machen über die Dinge, die sie tun, ohne wirklich die Hintergründe zu kennen, ohne ihre Beweggründe zu kennen. Vielleicht scheint es nach außen als etwas, das für uns in gewissen Punkten verwerflich sind, aber die Beweggründe und die Dinge sind ganz andere, was diese Personen tun. Wir können nicht in das Herz schauen eines Menschen, warum Menschen bestimmte Dinge machen. Und nicht nur im weltlichen Bereich ist das so, sondern das ist auch bei uns Christen so. Wir sehen die Taten von einem Bruder, die uns ja im ersten Moment nicht gefallen und denken uns, ach, der muss ganz, ganz weit weg sein von Gott. Der kann doch Gott nicht lieben, wenn er das jetzt getan hat. Oder sein Glaubensleben ist bestimmt nicht sehr gut. Oder andersrum, dass wir einen Menschen sehen, der sich investiert, der Geld gibt und viele Dinge tut für Gott und wir automatisch denken, ach, dem sein Glaubensleben muss bestimmt großartig sein. So wie er sich einsetzt, seine Beweggründe sind aber vielleicht ganz anderer Natur. Und er ist nur auf die Achtung der Menschen aus und will nicht Gott gefallen. Ich möchte mit euch heute Morgen kurze Begebenheiten anschauen aus Gottes Wort. Das sind insgesamt 6 Stück. Einfach nur kurze, dauert jetzt nicht so lange, um zu sehen, wie es oft ist, dass nach außen die Taten von uns Menschen oder die Dinge, die wir nach außen tragen, oft nicht übereinstimmen mit den Beweggründen unseres Herzens und sehen auch, wie Gott dazu denkt. Und zuallererst möchte ich aber beten, bevor wir anfangen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Herr, wir möchten dir von Herzen Danke sagen, dass du uns kennst, dass du unser Herz kennst und dass du siehst, wie wir es meinen. Wir möchten dir von Herzen Danke sagen, dass es dir wichtig ist, dass wir einfach dich lieben und dass wir die Dinge, die wir tun, aus Liebe machen zu dir. Bitte hilf uns, dass wir heute Morgen achten können auf dein Wort, was dein Wort uns zu sagen hat und dass wir auch lernen, vielleicht Dinge zu tun oder Dinge zu lassen, wenn wir merken, es passt nicht. Danke einfach, dass du bei uns bist und uns liebst und bitte hilf uns, dir ähnlicher zu werden und in der Liebe zu dir zu wachsen. Amen. Schlagen wir kurz das erste Buch Samuel auf. Die Begebenheit ist eine sehr bekannte, wird den Kindern schon in der Kinderstunde erzählt. 1. Samuel, Kapitel 16. Ab Vers 1, wir werden heute ein bisschen mehr in der Bibel lesen, das heißt, ich werde ein paar Verse überspringen, ich werde immer sagen, in welchem Vers wir sind. Es ist die Salbung vom König David, von der Begebenheit her, direkt nachdem Gott Saul als König verworfen hat. Da heißt es in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 1, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Dann in Vers 4a, Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. In Vers 5 steht, und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und an seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Vers 11. Er aber sprach: Es ist noch übrig der Jüngste. Siehe, er hütet die Schafe. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder, und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. So viel dazu. Eine bekannte Geschichte, die habe ich das erste Mal in der Kinderstunde gehört tatsächlich, als es über den König David ging. Aber nur weil es in der Kinderstunde erzählt wird, heißt das nicht, dass die Begebenheit weniger wichtig ist und dass wir sie auch unter Erwachsenen uns vorlesen und erzählen können. In Samuels Augen und in den Augen vor allem von vielen Menschen musste der König von Israel Stärke ausstrahlen. Er sieht den hochgewachsenen Eliab an, dem ältesten Bruder von David, und sagt: Fürwahr, hier steht der Gesalbte des Herrn. Er hat sein Äußeres gesehen, er war kräftig, er war groß, ein Anführer, dem das Volk Israel vermutlich hinterhergezogen wäre in den Krieg, von dem seine Feinde erzittert hätten, aber Gott hat gesagt: Nein, dieser Mann ist es nicht. Ihm war etwas ganz anderes wichtig, dass der König von Israel ihn von ganzem Herzen liebt. Das war Gott wichtig. Denn schließlich ist es nicht der König, der die Siege schenkt, sondern es ist Gott, der die Siege schenkt. Und es ist Gott, der letztendlich vorangeht und die Feinde Israels vertreibt und nicht der König. Und wenn der König von Israel dem Herrn mit ungeteiltem Herzen dient, so wie David es getan hat, dann wird es auch seinem Volk wohlergehen. Bei den späteren Königen heißt es immer, sie dienten dem Herrn so, wie ihr Vater David es getan hatte, oder sie taten es eben nicht. Aber der Vergleich kommt immer auf diesen einen König, der hier gesalbt wurde, auf David, dessen Herz Gott schon gesehen hat, als er noch bei den Schafen war und diese gehütet hat. Und es ist nicht so, ich würde gerne in das Herz vom Jakob reinschauen können, aber ich kann es halt einfach nicht. Wir Menschen, es ist nicht nur so, als ob wir nur das sehen wollen, was außen ist, sondern wir sind schlicht und einfach nicht in der Lage dazu. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, in das Herz zum Beispiel vom Jakob reinzuschauen, ist, wenn er es öffnet, wenn er mir von sich erzählt, wenn er mir erzählt, wie es in seinem Herzen ausschaut und dann aber noch dafür ehrlich ist. Aber Gott, der braucht es nicht. Wir müssen Gott nicht erzählen, wie es in unserem Herzen vorgeht und wie es in unserem Herzen ausschaut. Er weiß es, und er weiß es sogar besser wie wir selber. Oft auch, wenn wir denken, wir haben die richtigen Beweggründe und wir handeln nach Gottes Willen, ist es oft so, dass Gott sagt: schau noch mal genauer hin. Dein Herz ist nämlich trügerisch. Und das sehen wir in der zweiten Begebenheit, wo Menschen denken, ja, sie sind gute Gottesdiener, aber letztendlich sind sie einfach egoistisch und verwerflich. Nach David kam Salomo, und nach Salomo wurde das Volk Israel gespalten. Es gab ein Nordreich, es gab ein Südreich. Und im Norden haben die Menschen natürlich auch von sich gedacht, sie wären gute Gottesdiener. Sie dienen Gott. Sie haben sogar 2 Tempel gehabt im Nordreich, wo sie hingegangen sind, wo sie Gott angebetet haben. Und niemand von ihnen wollte einsehen: Ich bin ein schlechter Gottesdiener. Und Gott schickt ihnen den Propheten Amos. Wenn wir 3 Verse lesen aus dem Propheten Amos in Kapitel 5, ab Vers 22, das habt ihr vor einigen Wochen schon mal gehört, wo wir das letzte Mal da waren, hat der Michi darüber gepredigt. Ich will gar nicht so genau darauf eingehen. Aber einmal die Verse lesen, da heißt das Amos Kapitel 5, ab Vers 22: Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Nichts, was irgendjemand von uns gerne hören würde, wenn wir meinen würden, wir würden Gott dienen. Und ich habe vor einigen Jahren einmal die Biografie gelesen von einem Mann namens Keith Green. den kennen wahrscheinlich viele von euch. Wir singen auch ein, zwei seiner bekannteren Lieder manchmal im Gottesdienst, zum Beispiel Er ist der Erlöser, das kommt auch von seiner Frau, kommt das, aber er hat mitgewirkt. Und er ist wirklich ein Mann gewesen, der Gott dienen wollte und dem es auch wichtig war, dass seine Beweggründe, sein Handeln mit seinem Herz übereinstimmen. Er hat vor Konzerten, hat er aus der Bibel gelesen, er hat mit dem Publikum gebetet. Irgendwann, weil er wollte, dass so viele Menschen wie möglich seine Lieder hören, hat er angefangen, seine Konzerte kostenlos abzuhalten und keinen Eintritt zu verlangen. Seine Musik hat er dann irgendwann nicht mehr zu einem Festpreis verkauft. Ich glaube, sein letztes Album, das er veröffentlicht hat, ein Drittel oder so davon, ging kostenlos raus, weil die Menschen gesagt haben, sie können es sich nicht leisten. Er wollte, dass so viele Leute wie möglich seine Musik hören und vor allem die Texte hören und auf die Botschaft hören, die er hatte für sie. Und das war das, was ihn am allermeisten gestört hat, wenn jemand kam zu seinen Konzerten, nur um der Musik willen, nur um der Melodie willen. Und genau diese Verse, was ich gerade gelesen habe, hat er einmal vor einem seiner Konzerte vorgelesen zu seinem Publikum. Weil er das Gefühl bekommen hat, die Leute kommen, um ihn zu feiern und die Leute kommen, um ihm zuzujubeln und nicht Gott. Und in einem seiner Lieder hat er sogar tatsächlich einmal gesagt, bevor du Gott mit einem halben Herzen dienst, dann lass es doch lieber ganz sein. Weil Gott wirklich wichtig ist, dass wir ihm von ganzem Herzen dienen und mit allem, was wir haben. Und das ist ihm wichtig. Und bei diesem Volk Israel, das wir hier hatten, das hat vielleicht nach außen schon noch irgendwo gesagt, okay, sie dienen Gott in irgendeiner Art und Weise. Und sie selber waren auch der Meinung und sie wollten auf die Worte von den Propheten, die Gott ihnen geschickt haben, nicht hören, weil sie gemeint haben, ja, sie wären toll. Und nein, das kann gar nicht sein, dass wir hier schlechte Gläubige sind. Ich meine, immerhin, wenn man genau hinschaut, sie hatten zwei goldene Kälber in ihren Tempeln stehen. Also von daher, irgendwo war schon das Anzeichen da. Sie haben die Witwen unterdrückt, sie haben die Armen unterdrückt. Aber trotzdem dachten sie, sie dienen Gott. Und Gott schickt Propheten und sie vertreiben diese Propheten. Und sie verachten diese Propheten, die gegen Israel selbst reden. Trotzdem, Gott liebt sein Volk. Er sagt nicht in den Versen, ich hasse euch, ich verachte euch. Weil es ist sein auserwähltes Volk. Nein, er sagt, ich hasse eure Taten. Ich möchte nicht, dass ihr mir so dient, wie ihr das tut, weil die Haltung eures Herzens nicht übereinstimmt. Nach außen scheinbar Diener Gottes, aber innerlich verdorben, egoistisch. Gut, ich würde sagen, wir verlassen kurz das Alte Testament. Wir werfen einen Blick in das Neue Testament, denn im Neuen Testament haben sich die Menschen nicht verändert, die Menschen sind gleich geblieben. Schlagen wir kurz auf Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10, eine Begebenheit, die uns auch bekannt sein dürfte. Und wir lesen ab dem Vers 17. Markus Kapitel 10, ab Vers 17. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend an. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge ihm nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Wenn man sich ein bisschen mit dem Volk Israel beschäftigt, dann sieht man, dass die Israeliten den Segen Gottes oftmals gleichgesetzt haben mit dem Wohlstand, den ein Mensch hat. Ja, ein Mensch, der reich ist, ein Mensch, der viel hat, der muss ja irgendwo Gott gefallen. Und ein Mensch, der Gott liebt und Gott liebt ihn deswegen, dem wird es immer wohler gehen, der wird keine Krankheiten haben, der wird nicht arm sein. Warum sollte es nämlich einem Menschen, der Gott liebt, schlechter gehen? Und oft im Alten Testament wurde auch, wenn Gott einen Menschen gesegnet hat für seinen Glauben, hat er das oft mit weltlichen Gütern getan. Wir sehen es bei Hiob. Er hatte vor der Prüfung viele Güter, nach seiner Prüfung noch mehr Güter. Und durch solche Begebenheiten sind die Israeliten automatisch davon ausgegangen, die Menschen, die reich sind, das sind die, die ganz besonders nahe sind bei Gott, weil sie ganz besonders viel Segen erfahren haben in ihrem Leben. Und wir sehen das, diese Grundhaltung, die die Israeliten hatten, an zwei Dingen. Und zwar einmal an dem, was der Jüngling sagt. Er sieht, er ist ein Reicher. Und er kommt zwar zu Gott, zu Jesus, und fragt ihn, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Aber ich glaube nicht, dass er gefragt hat, weil er wirklich eine Antwort wollte. Das Einzige, was er wollte, ist, dass er ihm auf die Schulter klopft und sagt, nein, gar nichts, du machst alles richtig. Das wollte er hören. Deswegen kam er zu Jesus, weil er hat gewusst, ich habe Wohlstand. Das heißt, ich habe den Segen Gottes. Ich halte die Gebote. Also kann Gott mich doch gar nicht anders lassen, als in sein Reich zu kommen. Das war seine Einstellung. Sein Herz war so. Und Gott hält ihm das vor Augen und sagt ihm, nein, schau mal, dein Herz hängt am Reichtum. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und er ging davon. Und das Zweite, woran man das sieht, sind die Reaktionen von den Jüngern. Zweimal ist jetzt hier in diesem Text gestanden, dass sie sich entsetzten. Jesus sagt, wie schwer hat es ein Reicher, in das Reich Gottes zu kommen? Und die Jünger sind schockiert. Und hinter diesem Hintergrund wissen wir auch, warum. Weil wenn schon ein Reicher nicht ins Reich Gottes kommt, wie soll das dann ein Armer schaffen, der von Gott nicht gesegnet ist und der scheinbar nicht den Willen Gottes tut? Denn er hat ja nichts bekommen. Für die Menschen damals hing der Reichtum, der Wohlstand, der Dienst der Menschen damals direkt mit ihrem Glauben zusammen. Mit dem, wie es in ihrem Herzen ausschaut, mit ihrer Beziehung zu Gott. Aber nicht für ihn. Ja? Gott macht hier wieder einen Unterschied zwischen dem Äußeren und dem Inneren. Er sagt, nur weil ein Mensch reich ist, heißt das noch lange nicht, dass er mich in seinem Herzen hat. Nur weil es einem Menschen wohler geht, nur weil ein Mensch meine Gebote meint zu befolgen, heißt das noch lange nicht, dass seine Einstellung, dass sein Herz stimmt und dass es die richtige ist. Ich meine, dieser Mann, der war offensichtlich ein Diener Gottes, wenn er seine Gebote gehalten hat. Jetzt nicht so wie die damals im Nordreich, wo man wirklich von außen auch gesehen hätte, ja gut, da stimmt irgendwas nicht. Aber Jesus hat sein Herz gesehen und hat gesehen, sein Herz, das hängt an dem Geld und nicht an Gott. Und bei uns heute ist es in dem Punkt ein ganz kleines bin ich anders. Wir setzen jetzt halt Glaube und Gottesfürchtigkeit nicht unbedingt mit Reichtum und mit Wohlstand gleich, aber wir setzen es oft mit anderen Dingen gleich, mit den Taten, die die Menschen tun. Jemand, der öffentlich und viel betet, jemand, der viele, viele, viele Aufgaben hat in der Gemeinde, jemand, der sich engagiert für das Reich Gottes. Aber oftmals sind es auch bei den Menschen welche dabei, die das vielleicht aus falschen Beweggründen heraus machen, die vielleicht gieren, nicht nach dem Gott zu gefallen, sondern vielleicht von den Menschen Anerkennung zu bekommen und auf die Schulter geklopft zu kommen. Das machst du gut alles. Du bist ein guter und du bist ein treuer Diener. Aber oftmals ist es anders. Lesen wir dazu nochmal einen Vers aus dem Neuen Testament in Lukas Kapitel 21, 5 Verse. Das steht in Lukas Kapitel 21 ab Vers 1. Er, also Jesus, blickte auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein ein. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als sie alle. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt, sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Ja, die Reichen kamen hin, die Reichen haben viel, die Reichen, die Gottesfürchtigen und legen große Summen Geld ein. Und ich habe mich ein bisschen informiert, damals war es nicht so, dass du gegangen bist wie hier, da hinten steht ein Kasten und man tut heimlich ein bisschen was rein, sodass niemand das sieht. Sondern du musstest hingehen und da waren verschiedene Gotteskästen und du bist zu den Priestern und hast gesagt, ich möchte gerne so und so viel in den Kasten einlegen und zwar für diesen Zweck. Und das wurde öffentlich und jeder hat gesehen, wie viel die Menschen dort in diese Kästen eingelegt haben. Und die Reichen sind dann natürlich gegangen und haben gesagt, schaut, wie viel Geld ich habe, wie reich ich bin und legen große Summen in diese Gotteskästen. Und die arme Frau, die ja offensichtlich arm ist, also gar nicht so gottesfürchtig sein kann, legt nur so zwei kleine Schäflein ein. Und jeder denkt sich, ja, warum? Ja, das ist halt auch alles gewesen, was sie hatte. Und während die Reichen von dem, was sie übrig hatten, wahrscheinlich nur einen kleinen Teil eingelegt hatten, der ihnen wahrscheinlich auch gar nicht mehr so wehgetan hat, legt die arme Witwe alles ein, was sie hat. Wenn man zum Beispiel bei den Opfern sieht, die die Israeliten bringen mussten, weil auch Geld kann ja ein Opfer sein, dann sehen wir, dass für Gott zum Beispiel ein Tieropfer keinen Makel haben durfte. Denn wenn ich ein Tier opfer für Gott, das ein gebrochenes Bein hat oder dessen Fell fleckig ist und es nicht schön ausschaut, dann tut es mir nicht weh, weil das Schaf, mei, das hat ja keinen Nutzen für die Herde. Aber wenn ich ein Tier zur Opferung bringe und es Gott darbringe, das makellos ist und das vermutlich noch viele, viele andere makellose Schafe, makellose Lämmer zeugen würde in seinem Leben, dann ist es etwas, das mir wehtut, weil ich dann das beste Tier aus meiner Herde hergib für Gott. Und wenn die Witwe in unserem Text das bisschen, was sie noch hat, mit dem sie sich vielleicht am Abend noch ein Brot oder am nächsten Morgen was zu essen kaufen konnte, wenn sie das bisschen, was sie noch hatte, Gott gibt, dann auch nur deswegen, nicht um vor den Menschen anzugeben, schaut mal, wie toll ich bin, sondern weil sie Gott liebt und weil sie das, was sie hat, ihr ganzes Leben, ja, für Gott gibt. Und in dieser Geschichte geht es mir jetzt natürlich auch um den Punkt, um die Beweggründe der Witwe, warum tun sie die Dinge und die Beweggründe dieser Reichen, die einlegen, um Anerkennung zu bekommen, um zu zeigen, schaut mal, was für ein toller Mann ich bin. Und versteht das bitte nicht falsch, ich rede jetzt hier so, aber ich bin ehrlich gesagt eher oftmals wie diese reichen Männer und nicht wie die Witwe. Wenn ich merke, ich habe nicht so viel, dann fange ich plötzlich an, auch gar nicht mehr so viel zu geben und vielleicht ein bisschen was zurückzuhalten für das Reich Gottes, was ich sonst vielleicht gegeben hätte. Weil oft natürlich auch Vertrauen fehlt und Glauben, dass Gott mich trotzdem durchträgt. Und ich denke, wir dürfen uns da jeder an seiner eigenen Nase packen und jeder selber schauen, wie ist das denn bei uns, aus welchen Beweggründen handle ich, warum tue ich die Dinge, die ich tue, um das Ganze einmal Revue passieren zu lassen. Ich habe ein Zitat gelesen von einem Mönch, der hat Folgendes gesagt. Er hat ein Gebet geschrieben und hat da geschrieben, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Also nimm alles weg von mir, was mich hindert, gib mir die Sachen, die mich zu dir bringen und nimm mich für dich her, dass ich dir dienen kann. Das ist dieselbe Einstellung, die diese Frau hatte. Das, was ich habe, was mich nicht zu dir zieht, nimm das alles weg und ich will nur zu dir und nur auf dich gerichtet sein. Und das ist eine Einstellung, eine löbliche Einstellung, wo wir uns wirklich eine Scheibe abschneiden können. Eine andere Begegnung, eine Begebenheit, eine positive, wo ein Mensch sich weigert, ein Opfer zu bringen, das ihm nichts kostet, sehen wir wieder im Alten Testament, im 2. Samuel, ab Vers 21. Das war, als nachdem David sein Volk gegen Gott hat zählen lassen und daraufhin die Pest über das Volk kam, sollte er ein Opfer bringen, um diese Pest wieder abzuwenden. Und er sollte gehen zur Tenne des Jebusiters Arauna und dort opfern. Und er kommt zu Arauna und ab Vers 21 spricht Arauna dann zu David: Warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? David sprach, um von dir die Tenne zu kaufen und dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk weiche. Aber Arauna sprach zu David: Mein Herr, der König, nehme und opfere, wie es ihm gefällt. Siehe, da sind die Rinder zum Brandopfer und auch die Dreschschlitten und das Geschirr der Rinder als Brennholz. Das alles gibt Arauna dem König. Und Arauna sprach zum König: Der Herr, dein Gott, sei dir gnädig. Aber der König sprach zu Arauna: Nicht doch, sondern ich will es dir abkaufen für seinen Preis. Denn ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Lot Silber. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und der Herr wurde dem Land wieder gnädig und die Plage wich von dem Volk Israel. David hat sich geweigert, er hat nicht mal danach gefragt. Er hat das Angebot bekommen: Hier, nimm alles, was ich habe, und opfere dem Herrn. Und er hat gesagt: Nein. Denn was bedeutet ein Opfer vor Gott, das nicht wirklich ein Opfer ist? Das Wort Opfer bezeichnet einen Verlust. Also was bedeutet das? Ich gebe etwas dem Herrn, was ich eigentlich auch geschenkt bekommen habe. Und er weigert es sich. Er kauft das Land, er kauft seine Rinder zum vollen Preis, was es damals gekostet hat. So konnte auch Arauna seine Sachen wieder aufbauen und sich die Sachen wieder zurückkaufen. Und David hat das alles bezahlt. Und das sind jetzt natürlich alles Begebenheiten irgendwo aus der Bibel, die jetzt so eins zu eins nicht ganz passen. Wir müssen heute nicht irgendwo Land kaufen, um Gott zu opfern. Aber auch wir haben heute Dinge, die uns ganz leicht zum Fallstrick werden. Ich denke an Menschen, die viel von ihrem Geld geben in das Reich Gottes oder viel Geld hineinstecken, öffentlich, äußerlich, in irgendwelche Hilfsprojekte, um Brunnen zu bauen, um Schulen zu bauen oder sonst irgendwelche Sachen. Oder ich denke an Menschen, die sich investieren. Wie viele Menschen bekommen auch in den christlichen Bereichen heutzutage Burnout, weil sie investieren sich und sie machen und sie tun, ohne irgendwie darüber nachzudenken. Aber oft sind diese Menschen auch, und das sind natürlich, versteht mich nicht falsch, viele Menschen, die Gott dienen in den Gemeinden, machen das aus absolut den richtigen Beweggründen heraus. Und ich bin niemand, der mit dem Finger zeigt auf irgendjemanden. Aber wir selber, vor allem auch ich, muss mich anschauen und muss sagen: Warum mache ich Dinge? Aus welchen Beweggründen heraus? Was ist in meinem Herz drin? Manche Menschen dienen, um auf die Schulter geklopft zu kommen. Manche Menschen geben öffentlich Geld, um zu sagen: Hey, das hast du toll gemacht, Gott segne dich dafür. Um Lob zu bekommen vor den Menschen. Ich bin sehr, sehr anfällig für solche Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit den Liebessprachen so ein bisschen auseinandergesetzt habt, aber meine ist Lob und Anerkennung. Das ist so meine Liebessprache. Ich habe letzte Woche von meinem Chef so ein kleines Bild geschickt bekommen über Teams, wo drauf steht auf Englisch, aber übersetzt: Du machst einen guten Job, weiter so. So ein Ding. Und das ging natürlich runter wie Honig. Das ist für einen Menschen wie mich, dann hocke ich dann da, dann strahle ich und dann schaue ich zu meinen anderen Kollegen und muss mich zusammenreißen und sagen: Siehst du das? Schau mal, was der mir geschickt hat. Schau mal da. Ja, das fällt mir unglaublich schwer, weil das geht für jemanden wie mich. Und da muss ich natürlich auch aufpassen. Oft, auch früher, wo ich gepredigt habe, dann hoffe ich natürlich, ich komme runter von da und die Leute sagen: Ah, das hast du gut gemacht, Joey. Ja, tolle Predigt. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, dass die Predigt den Menschen gefällt. Es geht gar nicht darum, dass mein Chef sagt: Hey, das hast du gut gemacht. Um diese Dinge geht es gar nicht. Es geht darum, warum machen wir diese Dinge? Warum gehe ich in die Arbeit? Um Geld zu verdienen, natürlich. Ich muss meine Familie ernähren. Damit meine Chefs, deren Firma weiterläuft. Weil das ist ein Nebeneffekt. Aber eigentlich gehe ich hin und ich arbeite gut, um Gott damit die Ehre zu geben. Und auch wenn meine Chefs nicht hinschauen, was mache ich dann? Arbeite ich genauso weiter? Oder nehme ich mal mein Handy und gucke auf WhatsApp? Ach, da kommt der Chef wieder, Handy weglegen und weiterarbeiten. Ja, was für Beweggründe habe ich, in der Gemeinde, in meinem privaten Leben Dinge zu tun? Und ich möchte zum Schluss noch einmal einen Vers lesen. Vorher noch ganz kurz: Es ist natürlich nicht so, dass wir immer schweigen sollen und immer verkriechen sollen, denn es gibt sehr viele Stellen in der Bibel, wo drin steht, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, zum Beispiel, das ist eine Stelle. Stellen im Jakobusbrief, wo es heißt, dass unser Glaube sichtbar werden muss nach außen, dass Taten folgen müssen, Weil Taten bestätigen, dass unser Glaube echt ist. Die Frage ist immer nur nach den Beweggründen unseres Herzens. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch ein paar Bibelverse vorlesen, die genau das beschreiben. Jesus hat den Menschen gesagt in seiner Bergpredigt. Und schlagen wir kurz auf Matthäus Kapitel 6. Und ich lese dort ab Vers 1, einfach ein bisschen runter. Und lasst einfach die Worte ein bisschen auf euch wirken und bedenkt, warum tut ihr Dinge und wie tun wir diese Dinge für Gott. Matthäus Kapitel 6, ich lese ab Vers 1. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir herausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Lesen wir weiter ab Vers 16. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn dort, wo dein Schatz ist, dort ist auch dein Herz. Amen.